Ja, genau. Hände hoch. Guten Abend. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Danke für die Einladung. Und ich freue mich immer, bei euch zu sein. Ganz besonders jetzt mit dem neuen, ich sag mal, Pastorenpaar, auch wenn es noch seid ihr verlobt, ne? Genau, aber trotzdem seid ihr ja schon ein Paar. Ich bringe Grüße mit von Eutin, von der FEG Eutin, aus der ich ja komme, wo ich Pastor bin. Und ich schätze eure Gemeinschaft jedes Mal, wenn ich hier bin. Ich finde, hier ist eine ganz starke Gemeinschaft, aber auch eine Gemeinschaft, bei der ich nicht den Eindruck habe, das ist so ein Klüngel. So, die sind nur für sich und weh, da kommt mal einer rein, sondern ihr habt eine offene, heitere Gemeinschaft, finde ich. Und das ist sehr kostbar. Ich predige heute zu euch, ja, Titel, ihr seht es schon, Hände hoch. Ich habe auch eine eigene Präsentation mit, da steht es auch nochmal drauf. Wachsen in der Krise, Hände hoch. Da steht jetzt hier Teil 2. Ihr fragt euch vielleicht, ja, wo ist denn der Teil 1? Das hat damit zu tun, dass ich über Wachsen in der Krise zweimal gepredigt habe, auch in Eutin. Und beide Predigten sind dabei in sich abgeschlossen. Und ich möchte heute über einen Text predigen aus Exodus. Das ist das zweite Buch Mose im Alten Testament. Kann man auch Exodus nennen. Kapitel, ja, kommen wir gleich zu 17, Vers 8 bis 16. Und ich sag mal so, dieses Kapitel 17 ist ganz spannend. Deshalb habe ich da zweimal darüber gepredigt, weil das Kapitel 2 geteilt ist. In den ersten 7 Versen geht es um Feinde des Volkes Israel, und die Feinde sind eigentlich sie selber. Mit ihrem Murren und ihrem Klagen gegenüber Mose, und hier in der Wüste alles gackern Wasser und alles blöd, war es nicht in Ägypten viel schöner? Das sind so die inneren Feinde gewesen, mit denen Mose sich auseinandersetzte und mit denen ein Volk Gottes sich auch auseinandersetzen muss, so diese inneren Feinde. Und dann im gleichen Kapitel geht es dann ab Vers 8 weiter, und zwar mit äußeren Feinden. Kaum sind die einen Feinde bezwungen, und wir sind schon wieder die nächsten vor der Tür. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal vorlesen ab Vers 8. Wer übrigens die andere Predigt hören mag zu den ersten 7 Versen, die kann man bei uns auf der Homepage sich anhören. Auch mit dem Titel Wachsen in der Krise. Ich lese einmal vor. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen, und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf der einen, der andere auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs oder Jahs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Ihr seht es hier schon, dann oder danach kam Amalek. So fängt unser Predigtext für heute an. Und wie gesagt, davor müssen wir sehen, in den ersten 7 Versen geht es um innere Feinde, um Widerstände, um Enttäuschung, um Enttäuschung, Frust, die sich auch gerade gegenüber Leiterschaft äußert im Volk Gottes. Und jetzt, kaum ist das bezwungen, wird Mose und das Volk Gottes schon wieder mit den nächsten Feinden konfrontiert, mit den Äußeren. Und das ist in diesem Falle das Volk Amalek, die Amalekiter. Amalek, ich weiß nicht, ob ihr viel über das Volk Amalek wisst, das war ein besonders kriegerischer Nomadenverband. Ich hoffe, ihr hört, was das bedeutet, wenn ich sage Nomade. Das war also ein Volk, das nicht an Ort und Stelle blieb, sondern umherzog. Eigentlich ja auch, wie das Volk Israel zur damaligen Zeit noch, zog ja auch umher. Und die Amalekiter, die waren also auch ein Volk, das umherzog und ständig in Bewegung ist. Wisst ihr, was das für ein Problem bedeutet? Dieser Feind ist morgen hier und morgen da, der zieht mit. Du kannst ihn nicht einfach umgehen, so nach dem Motto, oh, da ist Amalek, wir gehen einfach rechts rum. Ach, da ist Amalek, dann gehen wir links rum. Sondern Amalek ist links und auch mal rechts. Amalek ist mal vorne und mal hinten. Ständig ist Amalek da. Weil sie in Bewegung sind, weil sie mitziehen. Da bringt Flucht nicht viel. Da bringt es nicht viel, dass man versucht, umherzugehen, das zu verdrängen, sondern da muss man durch. Diesen Feind, den muss man sich stellen, den muss man besiegen, damit es weitergeht. Und wenn nicht heute, dann halt später. Ich will das direkt mal übertragen. Wir alle haben mehr mit Feinden zu tun. Manche sind innerlicher Natur, manche also sind hausgemacht und manche sind äußerlicher Natur. Da können wir gar nicht so viel für. Die sind einfach da, die kommen auf uns zu, obwohl wir sie nicht wollen. Und diese Feinde oder manche von denen, die sind auch wie dieses Nomadenvolk. Das ist in Bewegung. Du dachtest, du hättest es schon längst vorbei und da ist es wieder. Du kannst deine Kleider wechseln, du kannst die Gemeinde wechseln, du kannst den Pastor wechseln, aber wieso solltet ihr das tun? Ihr habt ja jetzt einen wunderbaren. Du kannst deinen Ehepartner wechseln und merkst vielleicht, huch, die Probleme ziehen ja mit. Jetzt bin ich plötzlich in der anderen Gemeinde und merke, am Anfang war das alles so schön, jetzt wieder die gleichen Probleme oder ähnliche. Der neue Partner, huch, wieder die gleichen Themen. Wisst ihr, also manche Probleme, die ziehen mit, denen muss man sich stellen, damit man sie bezwingt, die kann man nicht umgehen. Okay, klingt ja bisher noch nicht so besonders auferbauend, dieser Bibeltext, aber es geht ja noch weiter. Was ist jetzt praktisch zu tun? Das fragt sich Mose auch in dieser Situation. Und wir lesen Vers 9 und 10, oder wir wissen ja, was da stand. Mose sagte zu Josua, wähle uns Männer aus. Josua, das war einer seiner starken Leiter, der auch nachher die Nachfolge von Mose antrat. Und den schickt er jetzt in den Kampf und er selber soll oder will mit dem Stab in der Hand, sage ich mal so, auf dem Berg stehen und beten. Was ist das für ein Stab? Ihr wisst vielleicht, je nachdem, wie ihr so mit Computern euch auskennt oder im Internet mal seid, es gibt so den Begriff des Hyperlinks. Habt ihr den schon mal gehört? Hyperlink, das sind so Begriffe, die sind meistens blau. Ich habe deshalb auch diesen Stab mal blau hier gemalt und auch unterstrichen. Und wenn man dieses Wort dann anklickt, dann wird man zu was anderem weitergeleitet. Also so ein Hyperlink, ein Verweis auf etwas anderes. Dieser Stab hier, den Mose hier erwähnt, ist für mich auch so eine Art Hyperlink. Wenn du auf diesen Stab klickst, habt ihr eine Idee, wo ihr dann hinkommt, wo es zum ersten Mal von diesem Stab, den Mose dann nimmt, die Rede? Wisst ihr es? Habt ihr eine Vermutung? Teilung des Meeres, ehrende Schlange, höre ich. Der kommt zum ersten Mal vor im zweiten Buch Mose, also auch wieder in dem gleichen Buch und Kapitel 4. Und da erfahren wir in den ersten Versen, dass Mose einen brennenden Dornbusch sieht, ihm entgegengeht und in diesem Dornbusch erkennt er die Gegenwart Gottes. Und dieser Gott, der Jahwe, beruft dann Mose, sein Volk aus der Knechtschaft aus Ägypten zu befreien. Und er gibt ihm einen Stab. Oder er sagt zu ihm, nimm den Stab, das soll für dich das Zeichen der Autorität sein. Da heißt es dann in Kapitel 4, Vers 5, so sollen sie, nämlich das Volk Gottes, glauben, dass dir der Herr erschienen ist. Also der Stab soll ein sichtbarer Beweis sein oder so ein sichtbarer Ausdruck für den Mose gegenüber dem Volk, dem eigenen Volk vor allen Dingen, dass Gott sie gesandt hat, dass Gott sie befreien möchte und dass dieser Mose beauftragt ist. Herzlich willkommen. Also dieser Stab ist ein Zeichen der Macht. Und wenn Gott zu Mose sagte, nimm deinen Stab in die Hand, dann bedeutet das so viel wie, du bist autorisiert. Ergreife deine Autorität, die ich dir geschenkt habe. Nochmal, wenn es hier um Stab geht, dann schwingt damit, Mose, du bist autorisiert. Ergreife deine Autorität, die ich dir gegeben habe, denn ich bin mit dir. Ich habe mir mal so einen Stab mitgebracht.
Vielleicht habt ihr das eben schon gesehen. Hat euch gewundert, womit kommt der denn hier so an?
Das ist ja so ein kräftiges Teil, ne? Aber ich sag mal so, so ein Stab muss ja auch was hermachen. Kann ja nicht so ein kleiner Stock sein, den jeder Hund wegschleppen kann. Sondern Mose war ja auch vorher Hirte. Und als Hirte hat man mit diesem Stab, den man da so hatte, ja auch den gleichzeitig auch manchmal als Waffe benutzt. Wenn du so ein, weiß ja nicht, was da so für Tiere in der Wüste sind. Gibt es da Wölfe? Wüstenwölfe? Hyänen? Löwen auf jeden Fall. Noch mal eins auf die Rübe gegeben. Also es muss schon auch ein Stab gewesen sein, der was hergemacht hat, den man sehen konnte. Und wir merken ja auch, irgendwann werden der Mose auch die Arme so ein bisschen schwer und dann braucht er eine Stütze, die ihm helfen, diesen Stab noch weiter hochzuhalten. Aber vielleicht ist der auch zu dick, keine Ahnung, aber so können wir uns vielleicht diesen Stab Gottes vorstellen, den Mose ergreifen soll und dann irgendwann sogar mit zwei Händen hochhalten muss. Und wenn Gott dem Mose in diesem Kapitel sagt, nimm den Stab, dann will Gott dem Mose quasi deutlich sagen, ey, erinnere dich. Ich habe dich damals am brennenden Dornbusch autorisiert. Ich habe dir etwas in die Hand gegeben, den Stab. Das ist nicht vorbei, nur weil du jetzt aus Ägypten bist und weil du jetzt plötzlich andere Feinde hast. Du bist immer noch autorisiert. Ich bin immer noch bei dir. Habe ich dir jemals den Stab abgenommen? Nein. Die Herausforderungen ändern sich, aber ich bin immer noch bei dir. Es gilt alles, was ich dir gesagt habe. Erinnere dich daran. Mose musste daran erinnern werden. In Vers 5, Kapitel 17 erfahren wir, dass Gott zu ihm sagt, nimm den Stab. So nach dem Motto, ach, stimmt, du hast mir doch mal einen Stab gegeben, den habe ich in Ägypten das letzte Mal benutzt, da mit dem Pharao. Stimmt, wo ist der denn? Da ist er. Den nutze ich jetzt auch wieder. Und dann lesen wir weiter ab Vers 11 und 12, die nächste Folie bitte nochmal. Der Herr entgegnete ihm, was hast du da in der Hand? Er antwortete, genau da, so. Wenn Mose also diesen Stab erhob, und ich sag mal so, das Volk, das sah, Mose hat die Autorität, dann waren die ermutigt, oder was auch immer mit denen passierte, jedenfalls bekam das Volk dann die Oberhand, also besiegte gerade Amalek, und wenn Mose so erschöpft und vielleicht ein bisschen deprimiert, und wo soll das nur alles hinführen, und in Zweifeln geriet vielleicht auch, keine Ahnung, ob er nur einfach körperlich schwach war, kann ja auch sein, dann hat das amalekitische Volk wieder die Oberhand. Aber letztendlich gewinnt er und gewinnt das Volk. Ihr Lieben, natürlich kommt es nicht auf den Stab an. Der Stab ist ja ein Symbol. Der Stab ist ja nicht, ich weiß nicht, ob ihr gerne Tolkien lest, Herr der Ringe, da ist ja auch immer Zauberer, die haben alle so einen Zauberstab und wenn der Stab kaputt ist, ja, dann dumm gelaufen, da können die gar nicht mehr so richtig zaubern. Darum geht es ja bei Mose nicht. Dieser Stab hat ja keine magische Kraft in sich. Den müssen wir am besten in Watte einpacken und immer schön im Koffer mitführen, damit da gar kein Kratzer dran kommt. Stück Holz. Ja? Also der Stab an sich hat ja keine Autorität. Aber Autorität kommt ja nur von dem, der die Autorität verleiht, nämlich von Gott. Von daher ist das, was wir hier lesen, ein Gebetskampf, den Mose austrägt, indem er sich quasi erinnert, sich selbst, aber auch Gott vorhält, Gott, du hast uns autorisiert, du hast mich autorisiert, du hast dieses Volk herausgeführt, weil es dein Wille ist. Und das halte ich dir hoch. Das ist hier meine Bestätigung. Und ich ringe darum, dass dein Wort wahr ist. Und manchmal muss man ringen. Manche Krise muss durchrungen werden. Ich frage mich doch nicht, warum Mose das nicht 5 Minuten machen musste und sie haben gesiegt, sondern er musste da die ganze Zeit stehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Krisen in deinem Leben hattest, wo du denkst, jetzt habe ich doch schon dafür gebetet. Es haben sogar schon andere dafür gebetet. Ja, aber nichts tut sich. Und dann lässt du so ein bisschen den Stab sinken und denkst, ja, dumm gelaufen. Bin halt nicht Mose. Dann bist du ja auch nicht, brauchst du ja auch gar nicht. Du bist ja ein eigener Mensch. Aber wenn Jesus in dir lebt, dann hast du die Autorität des höchsten Gottes. Und dann gelten für dich die Verheißungen, die in der Bibel stehen. Auch wenn manche Krisen kommen. Aber nicht der Stab rettet, sondern der Gott, der in dir leben möchte, durch seinen Heiligen Geist, der dich autorisieren möchte, der dich befähigen möchte, der was vorhat mit deinem Leben. Manchmal sind diese Kämpfe, lange Gebetskämpfe. Und doch Mose wirft das ins Gefecht ein. Das ist das, was wirklich zählt. Ergreife also deine gottgegebene Autorität, halt sie hoch, erinnere dich und alle, die damit zu tun haben, daran, warum ihr hier seid und dass ihr Widerstände euch nicht bezwingen kann. Ihr als Gemeinde, ihr habt auch einen Auftrag. Ich kenne den gar nicht so. Beziehungsweise, klar, einen generellen Auftrag hat jede Gemeinde. Aber diese Gemeinde ist nicht dazu da, dass sie klein und versteckt ist. Das wisst ihr selber. Ihr seid ein Licht in dieser Stadt. Ihr seid Salz in dieser Stadt. Manchmal muss man sich auch daran erinnern. Manchmal muss man auch im Gebet die Dinge weiter bekämpfen und durchringen. Aber natürlich seid ihr beauftragt. Ihr seid autorisiert. Denn Gott ist der gleiche wie bei Mose. Also bete, anbete, richte dich auf Gott aus mit allem, was du hast. Manche Krisen erfordern genau das und nicht weniger. Hände hoch zum Gebet, könnte man sagen. Also Anbetung ist ein Schlüssel. Kommen wir zu den nächsten Versen, Vers 13 und 16. Und da heißt es dann, dass nachdem der Kampf dann durchrungen ist, ich lege den Stab nochmal weg, der Sieg ist da, dann sagt der Herr zu Mose, schreib zur Erinnerung all das in ein Buch. Präge Josua die Worte auch ein, Klammer auf, er wird nämlich der Nachfolger sein, er muss nachher noch ins gelobte Land, Klammer zu, dann bist du nicht mehr dabei. Denn ich werde die Amalekiter völlig vernichten und dann heißt es, niemand wird sich mehr an sie erinnern. Ich habe diesen Vers nicht verstanden. Was jetzt? Soll man sich jetzt daran erinnern oder soll sich keiner mehr an Amalek erinnern? Also wir reden ja heute immer noch von Amalek. Das ist jetzt, lass mich überlegen, circa 3500 Jahre her, das, was da passiert ist. Wir reden immer noch von Amalek. Ich denke, Amalek soll keine Erinnerung mehr sein. Und gleichzeitig soll man sich erinnern. Also was ist, erinnern oder nicht erinnern? Habe ich nicht verstanden. Muss ich drüber nachdenken. Ich merkte nur, Erinnerung ist auch ein Schlüssel. Nicht nur Anbetung ist ein Schlüssel zum siegreichen Leben oder durch die Krise zu kommen, sondern auch Erinnerung. Was meine ich damit? Wenn der Mose sagt, oder wenn es hier steht, schreib es in ein Buch, leg es Josua in die Ohren. Und dann baute er noch ein Altar als Feldzeichen, also auch ein Ort der Erinnerung. Immer alles im Boden der Erinnerung. Dann merken wir, hier wird eine Erinnerungskultur aufgebaut. Oder hier soll es darum gehen, nicht, dass du irgendwie die Sachen vergisst, die deine Frau dir auf den Einkaufszettel geschrieben hat, sondern hier geht es um viel mehr. Hier geht es um eine Erinnerungskultur und zwar worüber? Über das, was Gott schon unter uns getan hat. Und wenn Gott schon was unter uns getan hat, da kann er es nochmal machen, weil er ist der gleiche Gott. Schreib dir alles auf, was Gott in deinem Leben getan hat, damit es dich stärkt und du weißt, es ist immer noch der gleiche Gott. Damit es dir eine Frucht wird in kargen Zeiten, in Zeiten der Hungersnot, auch der geistlichen Hungersnot. Und genau das brauchte Josua auch, denn noch wusste er es nicht. Noch war er froh, dass er die Amalekiter hier geschlagen hatte, aber er wusste nicht, die Feinde werden noch größer werden. Da kommen noch ein paar mehr. Da kommt dann auch noch so eine Stadt wie Jericho. Und lauter solche Sachen wusste Josua noch gar nicht. Aber damit Josua gut gerüstet ist, so musste er sich daran erinnern, dass Gott da ist. Und dass er da bleibt. Also mitgeht. Von daher verstehe ich also in diesem Vers gar keinen Widerspruch, sondern ich verstehe es eher so, Amalek kannst du getrost vergessen, wenn du dich an mich erinnerst und an das, was ich dir gesagt habe, an das, worin ich dich autorisiert hatte, an das, was ich bereits getan habe und an das, dass ich bei dir bin. Dann vergiss die Feinde. Kannst du vergessen. Ich bin da. Mose erinnerte sich übrigens auch einige Zeit später an das, was da gerade passiert ist. Und damit kommen wir nochmal zu was ganz anderem, aber auch wichtigem, was wir hier lernen können. Ich formuliere es mal so, Erinnerung ist gut und wichtig. Eine gute Erinnerungskultur ist enorm stärkend, auch für eine Gemeinde. Erinnerung oder Zeugnis geben, also berichten von dem, was wir erlebt haben, bedeutet so viel, tu es nochmal, Gott. Jemand wurde gesund durch unser Gebet, das müssen wir hören. Tu es nochmal, Gott, du bist der gleiche Gott, du kannst es. Also, Erinnerung ist gut, aber Erinnerung darf nicht zum Götzen werden. Denn nicht die Erinnerung ist unsere Rettung, sondern Gott. So, was meine ich damit? Du fragst dich vielleicht, ist das unser Problem, dass die Erinnerung zu unserem Götzen wird? Ich verstehe gar nicht genau, was er meint. Und überhaupt, ich sage es mal so, wenn ich jetzt mal ein anderes Wort für Erinnerung nehme, wird es vielleicht schon deutlicher. Tradition. Tradition ist eine Form der Erinnerung. Eine Form, wo wir uns durch bestimmte Abläufe, wo wir etwas versuchen zu bewahren, was wir mal erlebt haben, was gut war, und indem wir die Dinge bewahren, uns daran erinnern, wollen wir uns daran erinnern, dass wir zum Beispiel einen guten Gott haben oder dass diese Gemeinde mal durch einen starken christlichen Leiter gegründet wurde oder ich weiß nicht wie, und dass er das immer noch tun kann. Nur, es gibt auch eine Form der Erinnerung oder eine Form der Tradition, die kann zum Götzen werden. Dann ist die Tradition plötzlich wichtiger als der, an den sie erinnern soll. Und das merkt man erstmal gar nicht. Das ist das Problem, das merkt man erstmal gar nicht, denn äußerlich sieht alles noch genauso aus wie damals, wo die Post abging. Wir machen auch noch alles genauso wie damals, wie die Post abging. Wundern uns nur, dass heute irgendwie nichts mehr passiert, scheinbar. Vielleicht, weil man die Erinnerung wichtiger nimmt als den, der uns begleitet und eine Zukunft für uns hat. Und ich denke, das kennen wir alle, und da ist keiner vorgefeit, da wird dann eine Tradition vielleicht gepflegt, die gar nicht mehr an den lebendigen Gott erinnert, sondern etwas konservieren will. Vielleicht auch aus Ängstlichkeit vor dem, was noch alles so kommen mag. Dann ist dann plötzlich die Sicherheit wichtiger als ein Gott, der uns vielleicht auch mal auf schmale Bretter führen möchte. Da fragt die eine Generation der anderen, warum machen wir das denn so? Und dann sagt die andere Generation, die ältere vielleicht, ich weiß es nicht so genau, aber wir haben es immer schon so gemacht. Vielleicht ist auch noch ein oder andere dabei, der genau sagen kann, warum man das so macht. Aber der Funke springt nicht mehr über. Die jungen Leute sagen, ja gut, aber warum müssen wir das jetzt noch so machen? Ich habe ein gutes Beispiel aus unserer Gemeinde. Irgendwie war das bei uns in der FEG Eutin lange Zeit so, dass wenn wir einen Gottesdienst gestartet haben, und wir das Eröffnungsgebet oder der Moderator, der Gottesdienstleiter das Eröffnungsgebet gesprochen hat, dann kam immer auch die Formulierung, wir erheben uns zum gemeinsamen Gebet. Vielleicht kennt ihr das oder könnt ihr es euch vorstellen. Und das war so völlig normal, wir standen alle auf zum gemeinsamen Gebet. Danach setzte man sich wieder. Schön und gut. Irgendwann kam mal ein junges Ehepaar zu uns in die Gemeinde, wurde dann auch Mitglied. Und dann meinten die immer so zu mir, du Tim, wir verstehen das nicht. Zum ersten Gebet stehen immer alle auf. Zum zweiten Gebet nicht mehr. Warum eigentlich? Muss ich überlegen. Muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das machen wir halt so. Aber warum eigentlich? Das ist so ein Beispiel. Oder eine andere Form ist Gebetsgemeinschaft. Ich bin es so geprägt, bin so wirklich geprägt, also einer schön nach dem anderen, auch relativ leise, und dann kommt der Nächste. Das ist so meine Form von Gebetsgemeinschaft. Ist ja auch gut. Nur ich merke, manchmal ist es ganz schön schwer, diese Form zu verändern, weil dann sofort jemand da ist und sagt, das haben wir immer schon so gemacht. Als wenn man jetzt das Gebet abschaffen würde. Nein, wir wollen doch nur die Form verändern. In anderen Gemeinden ist es völlig üblich, dass die Leute zum Beispiel gleichzeitig beten. Das fände ich jetzt wieder ungewöhnlich für mich. Man betet und plötzlich ist ein Kauderwelsch, weil alle gleichzeitig beten. Das ist auch gewöhnungsbedürftig, aber es ist beide Male Gebet. Auch das eine kann zu einer Form erstarren. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man muss sich immer wieder die Mühe machen zu schauen, ist das, was wir tun, überhaupt noch eine Erinnerungskultur, weil sie uns an den lebendigen Gott erinnert und heute inspiriert und heute ermutigt? Oder ist das, was wir tun, eigentlich eine festgefrorene Erinnerung an etwas, was mal war, was heute aber gar nicht mehr so lebt? Wir müssen eine neue Kultur vielleicht entwickeln. Und ich glaube, da ist keine Gemeinde vorgefeit. Auch nicht die jungen, hippen Gemeinden, die es heute so gibt, die werden auch älter werden. Die werden auch Kinder, nachfolgende Generationen haben. Die werden die gleichen Herausforderungen haben. Warum machen wir die Dinge, wie wir sie tun? Und wo ist bitteschön der lebendige, kraftvolle Gott in der ganzen Geschichte? Okay, ich mache es nochmal an dem Stab deutlich. Der Mose hatte ja diesen Stab bekommen. Und dieser Stab, wie gesagt, war ja keine Kraft in sich, sondern sollte ihn erinnern. Und jetzt wird es spannend, finde ich. Es gibt nämlich einen zweiten Hyperlink zu diesem Stab. Also wenn man da nochmal drauf anklickt, kommt man auch zu einer Stelle, die kommt später. Da kommt wieder dieser Stab vor. Habt ihr eine Idee, was das für eine Begebenheit sein könnte? Es ist schwer, ich gebe es zu. Ja, wieder der Felsen, genau. Es kommt wieder zu einer Situation im Volke Gottes, wo sie immer noch, die sind ja 40 Jahre in der Wüste, wieder Durst haben irgendwann. Und wieder fangen sie an zu murren. 40 Jahre, ja gut, das ist ja, könnte schon fast wieder die nächste Generation gewesen sein. Und wieder erinnert sich Mose, diesmal schneller, ach, ich habe doch hier einen Stab.
Und dann nimmt er wieder diesen Stab, an dem beim ersten Mal Gott ihn noch erinnern musste. Hier, erinnere dich, du hast doch einen Stab. Jetzt, in dieser Situation, weiß er schon direkt Bescheid. Ach, damals, da hat's doch geklappt. Da war doch schon mal was. Die hatten doch schon mal Durst. Und dann habe ich da mit dem Stab auf den Felsen gehauen, da kam Wasser raus. Das machen wir wieder. Und dann heißt es dann, das könnt ihr nachlesen im vierten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 10. Manche Leute sagen, das ist zweimal die gleiche Begebenheit. Nein, ist es nicht. Es gibt einige Unterschiede, die zähle ich aber jetzt nicht alle auf, woran man feststellen kann, dass es zwei unterschiedliche Situationen waren. Da heißt es im vierten Buch Mose 20, Vers 10, können wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser holen? Also übersetzt, ich und der Stab, wir, die Leiter mit der Autorität, können wir euch aus dem Felsen Wasser holen? Und dann macht er das und wieder Wasser. Und dann passiert Folgendes. Gott sagt dem Mose, Mose, das war falsch. Was du da gemacht hast, war falsch. Das war keine Erinnerungskultur, sondern da hast du dich selbst im Mittelpunkt gemacht und hast gesagt, du hast die Dinge wieder so getan wie vorher, aber du hast mich gar nicht gefragt. Und du hast es aus eigener Kraft tun wollen. Können wir das jetzt tun? Vorher war es noch die Frage, oh Gott, kannst du uns helfen? Ach, der Stab, danke Gott, dass du mir den Stab gibst. Du musst es tun. Und jetzt habe ich einmal die Erfahrung gemacht, oh ja, ach komm, schaffen wir nochmal. Jeder Leiter muss davor sich in Acht geben, nicht selbstgerecht oder überheblich zu werden. So nach dem Motto, ah, ich kann es. Am Anfang war ich ja noch ein bisschen aufgeregt, aber mittlerweile kriege ich ganz gut hin. Nee, Gott ist immer noch deine Stärke. Und wenn Gott nicht bei dir ist, dann hast du ein Problem. Irgendwann. Hoffentlich merkst du es schnell und nicht erst spät. Mose hat es schnell gemerkt, weil Gott ihn da sehr gerügt hat. Und damit möchte ich deutlich machen, also die Krücken dürfen wir nicht mit dem König verwechseln. Die Hilfsmittel ersetzen nicht den Heiland. Und Tradition ersetzt nicht die Hand am Thron Jahwes. Berührung, also dass wir verbunden bleiben mit Gott, das ist unsere Rettung. Und da ist jedes Mittel recht. Aber es geht immer um ihn, um die Verbindung mit dem lebendigen Gott. Die Beziehung ist unsere Rettung und keine Form, die wir tun. Ich habe das mal in drei Sätzen zusammengefasst. Die habe ich euch ja vorhin mitgebracht. Also, kannst du nochmal klicken, bitte? Erstens, ergreife den Stab. Das heißt, Erinnerung an die Autorität, zum Beispiel in Christus. Wenn du Christ bist, hast du Autorität von Gott bekommen. Eine neue Identität. Jesus lebt in dir. Erinnerung. Zweitens, halte den Stab hoch. Anbetung ist ein Schlüssel. Proklamiere die Wahrheiten Gottes. Drittens, leg den Stab auch wieder hin, denn Gott allein soll deine Stärke bleiben. Er gibt dich ihm. Wenn du also Gefahr läufst, dass du irgendwann anfängst, den Stab oder deine Fähigkeiten in den Mittelpunkt zu rücken, dann leg es am besten direkt wieder hin und such dir eine neue Erinnerungskultur. Hilfsmittel sind gut, aber lass sie nicht zwischen dich und der lebendigen Beziehung zu Gott kommen. So ist das auch manchmal mit Liedern, die aus der Erweckungsbewegung hervorgegangen sind, die die Leute damals wirklich hinterm Ofen hervorgeholt haben, sprichwörtlich. Die sind angezogen davon. Und
Generation um Generation um Generation, Jahrhunderte, Jahrhunderte, werden sie immer noch gesungen und mittlerweile laufen eher die Leute, Jugendliche weg, wenn sie die Lieder hören. Da sage ich, ach wie schade, die Lieder sind immer noch gut, aber wir brauchen neue Formen, um das Gleiche zu sagen. Weil die Dinge ändern sich, die Menschen verändern sich. Mach's also nicht immer auf die gleiche Weise, sondern bleibe wagemütig, auch im Vertrauen auf Gott. Er allein will deine Sicherheit bleiben. Hingabe ist nämlich auch ein Schlüssel zum siegreichen Leben. Ich komme zum Schluss und möchte, wenn ihr es mir gestattet, mit einem letzten und dritten Hyperlink schließen. Passt so einfach so schön. Ich finde diesen Text so faszinierend, da ist mir echt so einiges aufgegangen, als ich mich damit beschäftigt habe. Und ich vermute, ihr werdet nicht drauf kommen, aber wenn ich es jetzt sage, werdet ihr es vielleicht... Ah, stimmt. Wusstet ihr, dass Josua der die Namensvorlage für Jesus ist? Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne? Also Jesus ist ja die lateinisierte Version seines Namens. Eigentlich hieß Jesus Jeschua oder Jehoshua, je nachdem, wie man es ausspricht. Also Josua ist auch irgendwie die, sag ich mal, verwestlichte Form. Eigentlich steht hier auch Jeschua. Jeschua. Das ist der, mit dem Mose hier zu tun hat. Jeschua, das ist der, an den wir glauben, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Klicke ich auf den Namen Josua im Alten Testament, komme ich zu Jesus im Neuen Testament. Und das ist spannend, denn hier merke ich, wer meine Autorität ist. Und worauf schon dieser alte Text mich hinweisen kann, die Autorität über alle deine Herausforderungen, über Sünde, Tod und Teufel, ist Jesus. Wer Jesus hat, hat die Autorität, hat die Identität, hat alle Möglichkeiten, weil Gott mit uns ist. Jesus wird auch Immanuel genannt. Gott ist mit uns. Deshalb ist Jesus buchstäblich die ausgestreckte Hand Jahwes vom Thron. Vorher haben wir gelesen, dass die Hand am Thron Jahwes, also durch Anbetung habe ich quasi eine Hand am Thron Jahwes, sozusagen, oh Gott, König, also wenn ich sein Knie berühren würde, ist es jetzt umgekehrt. Jesus ist sozusagen die ausgestreckte Hand runter vom Thron zu uns und jeder, der sie ergreift, darf erleben, dass Gott alle Macht, alle Kraft, alle Power, allen Trost, alle Hoffnung hat, für den, der diese Hand ergreift. Ihr Lieben, Jesus ist unsere Autorität, Jesus ist unsere Kraft und Jesus ist unsere Hoffnung. Und deshalb Hände hoch zu diesem Sieger, der in uns siegt und der immer treu ist, an unserer Seite steht. Und das steht auch auf der letzten Folie. Nochmal klicken bitte. Hände hoch zum Sieger. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir können so viel lernen. Du hast uns so viele gute Dinge gegeben, von denen wir klug werden sollen, die uns helfen sollen zum Leben. Gott, es ist so stark und so schön, so einzigartig, dass du kein Gott bist, der von uns was abverlangt, damit wir dich irgendwie besänftigen oder irgendwie zufriedenstellen, sondern im Gegenteil, du bist ein Gott, der zuvorkommt und uns helfen möchte, damit wir leben können, damit wir wieder in gute Beziehungen kommen, damit wir wissen, wie wir innere und äußere Feinde und Krisen bezwingen und bewältigen können, damit wir zu Sieger werden in deinem Namen. Nicht mit Gewalt, sondern durch deine göttliche Kraft, durch deine Hinwendung. Und so beten wir, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du auch diese Gemeinde erfüllst, ständig neu, dass du sie neu erfrischst mit all dem, was nötig ist. Dass die Autorität geweckt wird in Jesu Namen. Spreche ich das auch aus über diese Gemeinde. Dass das Licht hier stark leuchtet. Es wird nicht schwächer, es wird stärker werden. Denn Jesus wohnt hier und es ist euer, ihr seid sein Eigentum und ihr seid sein Augapfel, auch hier in Heiligenhafen. Und er hat was vor mit den Menschen dieser Stadt, mit den Menschen, die über diese Türschwelle kommen. Und er hat auch was vor mit deinem Leben. Und so seid gesegnet im Namen dieses guten Gottes, im Namen des lebendigen Retters, des Königs, des Priesters, des Freundes. Amen.